zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Mittags im Schloss. Es ist offen gestanden gar nicht einfach, diese Schlosssalons mit Bildungsarbeit zu bespielen. Dafür sind die gar nicht gemacht. Aber manche Veranstaltungen passen eben doch sehr schön in dieses Setting. Und unsere Reihe Mittags im Schloss ist zweifellos das schönste Format, das wir erfunden haben, um hier unser echtes Barockschlösschen im schönsten Privatpark der Stadt zu bespielen. Heute platzt das Rondell aus allen Nähten, weil fast anderthalb mal so viele Menschen wie sonst unserer Einladung gefolgt sind. Und weil hier ja traditionell nicht nur der jeweilige Gast prominent ist und hochkarätig, sondern auch das Publikum. Und weil es also manche Anmeldung darunter war, Anmeldung, die man nicht ablehnen kann. Sie kennen das Format. Ja, und so begrüße ich jetzt sehr herzlich die Auslöserin für unsere heutige Überfüllung, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Frau Ilse Aigner. Liebe Frau Präsidentin, Schloss Syrén glänzt heute noch mehr als sonst durch Ihre kostbare Präsenz. Tausend Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind zum ersten Mal hier. Vielleicht ja nicht zum letzten Mal, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall sind Sie ab jetzt jederzeit doppelt herzlich eingeladen. Ich hoffe, auch Ihnen geht's bei uns gut. Es läuft hier immer so, dass ich nach einer Viertelstunde Aperitif meinen jeweiligen Gast etwa eine Stunde lang befrage, dazwischen auch Fragen aus dem Saal entgegennehme und dabei so einen großen Bogen mache von den politischen Themen, die dran sind, öffentliche Debatten, aber bis auch hin zu Fragen über Ihre Persönlichkeit, Ihr Denken, vielleicht sogar ein bisschen ins Private hinein, aber sagen Sie dann selber, was Ihnen passt und was nicht. Nachdem hier nicht öffentlich eingeladen und auch nicht gestreamt wird, herrscht eigentlich immer eine einigermaßen geschützte Atmosphäre, wo man einigermaßen offen reden kann. Ich hoffe, dass Sie das spüren und sich wohl bei uns fühlen. Gerade wurde schon gefilmt, weiß nicht, ob das sein muss, aber vielleicht so ein paar Sekunden mal, genau. Ja, also wenn Sie mögen, laden wir Sie künftig dann ständig hier ein und es gibt immer Leute, interessante Menschen, mit denen man plaudern kann. Ich nenne nur den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Hans-Joachim Hessler. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber er müsste da sein. Also ein weiteres der drei größten, höchsten Ämter im Staat und seine erste Vertreterin, Andrea Breit, gleichzeitig Präsidentin des Verwaltungsgerichtshofs. Seine Vorgängerin Edda Huter sehe ich da drüben, die auch in unserer Akademieleitung ja noch lange präsent war. Oder mit der Präsidentin des Obersten Rechnungshofs, Heidrun Piwanetz, mit dem Innenminister Joachim Herrmann, der noch auf dem Weg ist und gegen halb hier eintreffen wird, hat es gerade noch geheißen. Oder mit BAMF-Chef Hans-Eckhard Sommer. Oder mit Regionalbischof Thomas Prieto Peral. Oder Erzpriester Apostolos Malamousis. Oder Stavros Konstantinidis von unseren griechischen Freunden. Oder mit Charlotte Knobloch oder Rachel Salamander. Mit Matthias Belafi vom Katholischen Büro. Mit den ProfessorInnen Birgit Schaufler, Ursula Münch und Markus Schweiger, Abt Jeremias habe ich gesehen und Generaloberin Schwester Katharina Ganz müsste hier sein. Oder, also interessante Gesprächspartner gibt es eine ganze Reihe. Ich kann die gar nicht alle aufzählen und ich kann da auch, das ist immer so ein bisschen schwierig, ich kann protokollarisch gar keine Grenze einziehen, bis wohin erwähnt man namentlich und ab wo dann nicht mehr. Also verzeihen Sie es mir, wenn das immer so ein bisschen hemdsärmelig kommt, aber ich denke, das passt ja eigentlich auch zur Atmosphäre, die wir hier haben. Ich selbst, muss ich sagen, bin bei diesen Veranstaltungen in meinem Jahreskreis immer mit Abstand am meisten aufgeregt. Ich spreche deshalb doppelt so schnell wie sowieso schon und werde immer so ein bisschen rot. Also ganz ehrlich, ich hätte, wenn ich nicht Akademiedirektor wäre, keine Chance hier im Publikum zu sitzen. Und insofern ist das für mich auch immer ein großer Tag. Ja, jetzt sind also Gott und die Welt gespannt auf Sie und auf ein Stündchen mit Ihnen hier mittags im Schloss. Das Erste, was ich Sie fragen möchte, Sie haben oft betont, wie viel Freude Ihnen Ihr Amt macht. Das klingt für mich so ein bisschen nach das schönste Amt nach dem Papst. Ist das so oder ist es vielleicht sogar in der heutigen Zeit schöner als das Amt des Papstes?
Weiß ich jetzt nicht, ob es schöner ist. Ich glaube, es kann einfach gar nicht schöner sein. Papst ist natürlich unerreichbar für eine Frau sowieso.
Das muss ja nicht so bleiben.
Naja, ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändert. Fangen wir erstmal weiter unten an. Aber das jetzt noch nebenbei. Aber das Amt liegt mir wirklich deshalb sehr, weil ich, das wissen wahrscheinlich die mich schon länger kennen, nie jemand war, der so diese totale polarisierende, reine Parteibrille aufgehabt hat, sondern eigentlich eher schon immer für das gesamte Wohl der Demokratie und der Parlamente, wenn ich das jetzt mal in toto sagen darf, eigentlich gestanden bin und auch immer gesehen habe, dass bei uns welche gibt, die super toll sind und mit welchen, wo man sich vielleicht nicht ganz so gut versteht und das gibt es bei anderen auch. Also bei den allermeisten Parteien würde ich jetzt mal sagen, eine würde ich da vielleicht ein bisschen ausnehmen. Und deswegen habe ich das immer versucht auch zu sagen und ich habe immer schon glaube ich, das ist genetisch bedingt irgendwie Gerechtigkeitsfimmel oder vielleicht am Sternzeichen Schütze liegt, das weiß ich jetzt auch nicht. Und Ungerechtigkeit mag ich halt nicht und da gehört dazu, dass auch Parlamentarier möglichst gerecht und gleichmäßig behandelt werden, auch damit sie sich auch ihrer Arbeit widmen können.
Jetzt sind Sie im Grunde schon zu dem ernsten Hintergrund gekommen, vor dem ich diese Frage gestellt habe. Also Sie betrachten sich ja als Hüterin der Demokratie, finde ich einen ganz wunderschönen Begriff. Als Sie damit vor über 5 Jahren angefangen haben, war nicht absehbar, dass der Job, die Demokratie zu hüten, erstens so viel wichtiger werden würde als noch vor wenigen Jahren und zweitens aber auch so viel schwerer werden würde als noch damals. Wie geht's Ihnen damit?
Für mich ist es eine Herausforderung, aber Herausforderungen sind da, um sie zu meistern und auch dafür zu stehen. Und ja, in der Tat, manche haben meint, wie ich das den Posten gewechselt bin von einem Ministeramt in den Präsidentenstuhl. Das wäre so ein Austragsposten, das war mir von vornherein klar, dass das nicht so ist. Es war absehbar, dass sich da auch einiges verändern wird in den Parlamenten. Im Bundestag hat man es ja schon erkennen können und es war auch klar, dass das im Landtag wohl so sein wird und dass da vielleicht auch eine Person, die schon ein bisschen länger Erfahrung hat, das auch einbringen kann und auch verschiedene Ebenen kennt und da die Erfahrungen mitbringen kann. Und deswegen war mir klar, das ist eine Herausforderung, aber wie gesagt, Herausforderungen sind dafür da, dass man sie auch meistert und sich da dieser Aufgabe stellt.
Und wenn Sie Bilanz ziehen, ich denke, da wird es ja eine Plus- und eine Minusspalte geben, wie das in Bilanzen so üblich ist, dass es da schöne Entwicklungen gab, aber auch Frustrierendes. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, den Landtag näher zu den Menschen zu bringen. Sie haben Besucherfoyer eingerichtet, den wunderbaren Empfang in Schleißheim größer und bunter gemacht. Sie richten jetzt einen Bürgerpreis ein, für den ist, glaube ich, heute Bewerbungsschluss. Ich wünsche viele gute Einsendungen und Vorschläge in der Sache. Insgesamt streben Sie nach einer neuen Sichtbarkeit und einer neuen Erlebbarkeit der politischen Prozesse. Welche Erfolge nehmen Sie wahr im Blick auf die letzten Jahre? Was hat sich da grundlegend was verändert? Gibt es Früchte dieser Öffnungskampagne, die Sie in die Scheuer fahren können?
Also ich habe das eigentlich fortgesetzt sozusagen, was meine Vorgänger auch schon gemacht haben. Barbara Stamm hat ja das Haus nach innen sehr stark geöffnet. Das war ja eher vorher nicht ganz so offen und einfach zugänglich. Und ein Beispiel zum Beispiel ist jetzt der Tag der offenen Tür, der am Samstag ist, wo man viele Gäste auch wieder begrüßen dürfen, also sehr nach innen und natürlich auch Schleißheim ist auch schon aufgewertet, immer weiterentwickelt worden und wir haben jetzt gesagt, wir wollen mehr noch nach außen gehen, weil nicht jede oder jeder automatisch die Möglichkeit hat, in das Maximilianeum zu kommen. Mhm. Akademiegespräche natürlich, Frau Münch auch noch, um das zu nennen, Kino im Landtag, was wir alles schon gemacht haben, sondern wir haben gesagt, wir wollen bewusst auch mehr rausgehen und das sind zwei Sachen, eigentlich drei Sachen, die mir dann jetzt mal ganz besonders einfallen. Das eine ist der Landtruck, wo wir wirklich in jede Regierungsbezirk oder in jede Planungsregion jetzt schon im letzten Jahr einmal gewesen sind. Also so ein Airstreamer, so ein amerikanischer Silberbüchse, sage ich immer, wo man auf die Dorf- und die Stadtplätze auch geht, mit den Abgeordneten vor Ort dann auch diskutiert, mit den Schulklassen vor Ort diskutiert, was ist überhaupt Demokratie? Und da stellt sich dann auch schon raus, da gibt es durchaus auch Gesprächsbedarf, um die Grundstrukturen unseres Landes auch nochmal zu erklären. Und das setzen wir jetzt auch fort. Das war eine tolle Investition, geboren aus der Not von Corona heraus übrigens, weil man gesagt hat, also wir können die Leute jetzt nicht mehr reinlassen. Also was machen wir, dass wir auch rausgehen können? Das war das eine. Das zweite, wo wir auch nach außen gehen, das ist ein total süßes Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, da schwärme ich immer davon. Sind unsere ISA-Detektive. Ich gebe zu, da haben wir abgekupfert von den Hamburgern, ausnahmsweise mal von den Hamburgern abgekupfert. Die haben die Alster-Detektive.
Das darf ja auch mal in der Richtung ein Gefälle geben.
Auch mal sein.
Keine Schande.
Wir haben jetzt schon die 4. Auflage und wenn man dann rausgeht zu den Viertklässlern, Fünftklässlern, Sechstklässlern raus und über die schon mal die ersten Schritte macht, wie kann man praktisch erklären, was heißt Demokratie, ist das was Besonderes. Das jetzt zum Beispiel ist um die Frage Schülersprecherwahlen gegangen, wo dann manipuliert wurde, hochaktuell. wo Stimmzettel verschwunden sind und natürlich gleichzeitig auch das Thema Mobbing sozusagen über die sozialen Medien, was gerade bei jungen Kindern auch sehr wichtig ist. Also das ist wirklich ein total liebes Projekt, ist total nett. Nebenbei, ich komme auch vor die Elisabeth Köbel, also ich heiße eigentlich getauft Elisabeth, also die Großtante von einer der ISA-Detektiven spielt da mit. Und ein Moment, das sage ich jetzt auch an allen, da gibt es eine ISA-Detektivin, die hat lauter Tiere, also alles möglichen Tiere und die heißen alle wie unsere frühere Ministerpräsidentin. Das war auch nice. So kleine Versteckte, also so muss auch sein. So, und das Dritte, das ist jetzt noch aktueller geworden auch, das ist die Orte der Demokratie. angestoßen auch ein Stück weit vom, unterstützt vom Louis Spänle, der gesagt hat, Erinnerungskultur darf sich nicht nur fokussieren, also die muss auch sein, aber nicht nur fokussieren auf die Zeit von 33 bis 45, sondern wir haben ja auch eine lange Demokratiegeschichte in Bayern, in Deutschland, wo auch immer. Und es gibt viele Orte, an denen man das darstellen kann. Ein Ort ist natürlich der Landtag selbst oder wir waren jetzt in Bamberg im Spiegelsaal, wo die Bamberger Verfassung auf den Weg gebracht worden sind, um zu zeigen, ja, Demokratie ist lange entstanden. Sie ist nicht von vornherein so lupenrein gewesen wie bei uns, sondern sie hat eine lange Vorgeschichte und das auch mal zu thematisieren mit einer Wanderausstellung auch versehen, bebildert, wo man das auch dann in einem Katalog an die Schulen auch bringen kann. Also das sind jetzt nur drei Punkte, Sie merken schon, ich höre gerade
mal auf. Da können Sie länger drüber reden. Ja, schön, also das heißt aber auch, Sie merken, dass diese Kontakte eine gute Ergänzung sind, dass es bleibt nicht bei der Legitimation durch Wahl, sondern irgendwie muss ja der Kontakt zu dem Volk, das die Volksvertreterinnen vertreten, auch gelebt werden. Das
über einen neuen Film haben wir gemacht.
Na los, die Zeit haben wir noch.
Die Leitzeit, ja, wir haben nicht nur ein neues Besucherzentrum, was wirklich sehr schön ist, wenn jemand mal zu Besuch kommt, also wirklich toll gelungen, sondern auch einen neuen Besucherfilm. Ist im Internet auch schon abrufbar, aber ich habe eine Nebenrolle, also so
Laiendarsteller. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine Öffnung ja auch Risiken birgt. Also Offenheit ist ja immer verbunden mit einer gewissen Vulnerabilität. Haben Sie da kommunikative Effekte oder auch Überraschungen erlebt, positiv wie negativ, die Sie so überhaupt nicht auf dem Schirm hatten?
Ja gut, wir müssen immer kontrollieren, wer zu uns reinkommt. Also die müssen ja alle durch die Sicherheitsschleusen durch. Und das haben wir übrigens bei der Wahlnacht, wo über 3000 Leute im Haus gewesen sind, generell gemacht, weil man nie weiß, wer da jetzt wirklich auch kommt. Die Fragestellung habe ich gerade auch auf dem Tisch gehabt. Was machen wir jetzt beim Tag der offenen Tür, wenn da Leute wie der Sellner auf einmal auftauchen? Was machen wir mit denen eigentlich? Lassen wir die rein oder lassen wir die nicht rein? Also das sind so schwierige Abwägungen, aber grundsätzlich hat jeder Zutritt. Und um das auch gleich zu sagen, weil wir haben auch Dauerausweise, wenn aber jemand auffällig wird und rechtskräftig verurteilt sein sollte, dann werden wir uns über den Dauerausweis unterhalten bzw. ihn einziehen und im Zweifelsfall einzeln.
Zu den Maßnahmen komme ich gleich nochmal jetzt, aber nochmal, wir sind ja noch bei der Positivspalte. Ja, also jetzt mal von der Öffnung weg zum eigentlichen Kerngeschäft. Was ist, wenn Sie auf Ihre Amtszeit, auf Ihre verantwortete Zeit zurückblicken, die Sternstunde der Debattenkultur im Bayerischen Landtag gewesen?
Es waren viele, viele wirklich wichtige und gute Debatten, ganz schwierige Debatten übrigens auch während der Corona-Zeit, die wirklich schwierig waren, weil jeder gemerkt hat, wir ringen auch mit den Maßnahmen. Also was ist jetzt richtig und was ist falsch? Es waren keine einfachen Entscheidungen. Letzte Woche ist mir jetzt sehr präsent, was mir persönlich als Vorsitzende von Don und Witte natürlich am Herzen liegt, die Debatte über Paragraph 218. Ich finde, das war auch keine schlechte Debatte, die da geführt worden ist. Und so gibt es immer natürlich gerade gesellschaftspolitische Debatten, die mehr noch bewegen, als wie das reine technokratische sozusagen, wenn Gesetze da sind. Also das wird es immer wieder geben. Mhm. Aber ich wäre jetzt fast
ja, das kann ich verstehen.
Da einzelne Highlights daraus zu greifen.
Jetzt haben Sie sich vor 5 Jahren wahrscheinlich vorgestellt, dass Sie Ihr Ideal von einem guten Landtag verfolgen können und dass der real existierende Landtag diesem Ideal sich jedes Jahr ein Stückchen annähert. Und jetzt ist es anders gekommen. Wir haben Abgeordnete im Landtag, die das Spiel und die Regeln nicht akzeptieren oder bewusst in die Social Media tragen oder ja kaputtpöbeln, sag ich mal. Liegen Sie da manchmal nachts wach vor hilfloser Wut, dass da mit so miesen Methoden was zerstört wird, was Ihnen so am Herzen liegt?
Nein, hilfloser Wut nicht, sondern weil wir haben ja dann auch Maßnahmen jetzt umgesetzt und eingeführt.
Videobeweis, Ordnungsgeld, genau, Gehälter kürzen.
Die notwendig sind. Und also erstens bin ich froh, dass ich ein tolles Team habe, auch mit meinen Präsidiumsmitgliedern, mit den Vizepräsidenten und wir uns da eigentlich immer sehr einig gewesen sind, wie wir da auch vorgehen. Also da hat es ganz, ganz selten, weder in der letzten noch in dieser Periode mal wirklich Interpretationen gegeben, was ist jetzt richtig oder was falsch. Das wird sich natürlich ändern, wenn eine andere Zusammensetzung ist, muss man auch ehrlich sagen. Aber dieses generelle Angreifen beschäftigt mich natürlich schon, um das jetzt nicht runterzuspielen, weil wenn jemand anzweifelt, dass wir da neutral rangehen, dass generell sozusagen die Institution angezweifelt wird, bis hin zum Verfassungsschutz und was alles, die Justiz mit Fragezeichen übersehen wird, dann beschäftigt einen das schon, weil man überlegt, hat's denn da nicht schon mal Parallelen gegeben vor 100 Jahren, wo man auch das am Anfang auf die leichte Schulter genommen hat und jetzt feststellen musste, dass das dann sich verselbstständigt hat. Und manche, nicht im Parlament, aber in den sozialen Medien, die sagen es ja dann auch relativ unverblümt, was sie vorhaben, wenn sie mal an der Macht sind.
Also jetzt verfolgen Sie dieses Konzept eines wehrhaften Landtags, sage ich mal, mit Regularien, die man notfalls auch verschärfen muss, damit sich Leute dran halten. Haben Sie die Hoffnung, dass das dadurch wirklich besser wird, oder sind wir da in einem Katz-und-Maus-Spiel, wo dann immer doch noch das Schlupfloch gefunden und eine neue Methode ausgedacht wird, um provozieren zu können, und man dann mit den Regeln quasi immer hinterherhechelt?
Nein, ich glaube schon, dass es Wirkung zeigen wird, weil alte Erfahrungen, wenn es ums Geld geht, sind Abgeordnete dann schon auch empfindlich zu treffen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, würde mir genauso gehen. Also ist jetzt nicht so. Ich fürchte nur, wir müssen halt genau aufpassen, dass wir auch da gerecht umgehen, weil der Vorwurf wurde in der letzten Debatte um die Änderung des Abgeordnetengesetzes schon erhoben, dass wir da mit zweierlei Maß messen würden. Und deswegen gilt es schon auch an alle Fraktionen, das muss man ausdrücklich sagen, es geht nicht nur um eine Fraktion, sondern es geht um alle, die sich überlegen müssen, was sie auch dem Gegenüber dann auch an den Kopf schmeißen oder nicht. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund von durchaus lebendigen Debatten, es darf auch laut sein, das regt mich jetzt gar nicht, solange ich es noch höre, was der Redner sagt, ist alles gut. Darf auch alles sein, aber halt diese persönlichen Beleidigungen dürfen halt nicht sein oder die Herabsetzung oder die Infragestellen sozusagen von Institutionen oder schon gleich gar solche Aktionen wie mit der Gasmaske, das geht nicht. Aber sonst, wie gesagt, wir haben früher auch lebendige Debatten gehabt. Ich glaube, Wiener und Strauß haben sich nicht mit Wattebällchen beschmissen. Das war durchaus, Joachim kennt das auch schon so länger, also das waren jetzt durchaus auch hitzige Debatten. Darf auch sein, aber dürfen nicht persönlich beleidigend sein.
Sie sind beim ersten Mal gewählt worden mit, glaube ich, über 96% der Stimmen im Landtag, beim zweiten Mal noch 82. Es fehlt quasi ungefähr die AfD. Besser so, nicht von denen mitgewählt zu sein, oder?
Mich hat es nicht überrascht, weil die Zusammensetzung der AfD sich nochmal dramatisch verändert hat. Insofern ist es mir fast lieber, wenn es jetzt so ist. Ich sage aber auch ganz ehrlich, in der letzten Legislaturperiode, und das kann der Joachim wahrscheinlich bestätigen, das war noch eine unterschiedliche Fraktion. Und da hat es auch mehr Streitereien zwischen dem, in Anführungsstrichen, ich will das gar nicht bürgerlich sagen, aber halt den gemäßigten Flügel und dem radikalen Flügel, die haben sich dann gegenseitig immer mehr im Schach gehalten und waren ungefähr 50-50. Und das hat sich jetzt dramatisch verändert. Die kann man jetzt schon an einer Hand abzählen, was da jetzt noch an Gemäßigten da ist. Und die Gemäßigten übrigens, die haben sie so viel zur Frage des Demokratieverständnisses von ihnen selbst ausgeschlossen aus der Arbeit von den Ausschüssen. Das sage ich jetzt nur mal, weil uns ja immer vorgeworfen wird, dass die Vizepräsidentin wird nicht gewählt. Sie selbst haben ihre Gemäßigten nicht mal die Möglichkeit gegeben, in einem Ausschuss arbeiten zu dürfen, weil sie ihnen zu gemäßigt sind. Das, glaube ich, sagt er auch schon einiges.
Wahnsinn. Spüren Sie denn, dass das Ihre Verantwortung für alle Demokraten im Landtag gemessen mit ihrer eigenen Parteizugehörigkeit mehr an Gewicht bekommt durch diese Vorgänge? Oder spüren Sie eine neue Solidarität unter DemokratInnen? Oder ist es dann doch eher das parteipolitische Kalkül, das im Alltag noch die Oberhand hat?
Nein, ich würde schon sagen, da ist klar, dass die demokratischen Fraktionen, die alle nicht AfD heißen, ein Stück weit in der Hinsicht zusammengerückt sind. Das würde ich jetzt nicht generell unterschreiben, aber in der Hinsicht sind sich alle einig, dass man da aufpassen muss und dass man diese Regeln einhalten muss. Und deswegen sind da auch gerade das Abgeordnetengesetz von den Fraktionen auf den Weg gebracht worden. Und das merkt man schon, dass da eine Differenzierung gibt, aber nicht nur im Landtag, sondern das gibt es ja in anderen Parlamenten letztendlich auch.
In dem Zusammenhang ist Ihnen, wenn ich das richtig wahrnehme, das Thema Sprache sehr wichtig. Sie mahnen Anstand und Würde im politischen Betrieb an. Sie wenden sich gegen Stimmungsmache, gegen Rauflust, gegen Radau, wie Sie es sagen. Den Parteien empfehlen Sie, dass sie hier den Maßstab an sich selbst hochlegen. Bei der Trauerfeier für Alois Glück haben Sie ein emotionales und flammendes Bekenntnis zu dessen vermittelnden, stets im Ausgleich bemühten Politikansatz vorgelegt. Dazu eine Doppelfrage. Haben Sie daraus für sich persönlich Konsequenzen gezogen für Ihre Sprache, Ihren Politikstil, für die Art, wie Sie zum Beispiel über die Grünen oder über die Ampel mal reden, die ja in den letzten 2 Jahren ein immenses Bashing über sich ergehen lassen mussten, das ich persönlich lieber gegen die AfD vernommen hätte, Klammer zu. Also haben Sie sich da selber Anstandsregeln neu geschärft oder auferlegt, oder war das nicht nötig? Und der andere Teil der Doppelfrage, nee, den stelle ich danach.
Ja. Nee, also ich glaube, ich war da unverdächtig, ich bin da jetzt noch nie jemand gewesen, der so pauschal sozusagen über andere so geredet hat, das ist jeder Typ bedingt. Also ich bin's halt nicht so, wie ich es vorher gesagt habe, bin eher der ausgleichende Typ und weniger der polarisierende Typ. Deswegen war mir das eigentlich für mich war da keine große Konsequenz da zu sein. Ich sage aber schon durchaus, ich glaube, es gibt auch Unterschiede in der Politik und die muss man auch ansprechen dürfen. Also das gehört ausdrücklich dazu, deswegen muss ich nicht persönlich angreifen, aber die Inhalte muss ich natürlich schon auch differenzieren, dass die Menschen wissen, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Politik.
Das wäre genau meine zweite Hälfte der Doppelfrage gewesen. Sind Sie zufrieden damit, wie Politiker der vier normalen Parteien, also einschließlich Ihrer eigenen, im Landtag und in der Regierung auf Ihren Aufruf zur Mäßigung reagieren? Joachim Herrmann wird es nicht weiter sagen.
Nein.
Merken Sie mehr Nachdenklichkeit, weniger breitbeiniges Poltern? Tut sich da was oder ist das vergebene Liebesmühe?
Also ich glaube, das hängt auch immer an den jeweiligen Formaten. Also jetzt, wenn der politische Aschermittwoch zum Beispiel angesprochen wird, da geht es insgesamt ein bisschen robuster zu. Da muss man halt auch einmal ein bisschen mehr aushalten. Das finde ich jetzt noch nicht dramatisch, wenn es nicht die Dauergrundton ist sozusagen. Und deswegen würde ich immer wieder auch darauf hinweisen, dass man sich mäßigen muss im Zweifelsfall. Ich bleibe dabei, keine persönlichen Angriffe. Wenn ich mit den Inhalten nicht einverstanden bin, kann ich das auch ganz klar und deutlich sagen. Da brauche ich aber weder Namensvergleiche noch auf die Figur, noch auf die Haarfarbe oder was weiß ich was eingehen.
Das muss also Kretschmann und sein Waschlappen hätte man von Ihnen nicht gehört, diesen Gag, oder? Ich habe das dreimal im Wahlkampf gehört, quasi rekurriert wurde, dass er mit seinem gealterten Körper
vor seinem Waschbecken steht. Das hätte er jetzt humoristisch nur abgetan.
Echt? Ich fand das ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Aber kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Wenn Sie mal die Parteien in eine Reihenfolge bringen, wie gut Sie, sage ich mal, wer bekäme den Fairplay-Pokal? Klar, AfD ist raus, aber in welcher Reihenfolge wären die auf Platz 1 bis 3 auf dem Treppchen?
Fair Play. Also ganz ehrlich, da schenken sie sich gegenseitig keiner was irgendwo. Also das gibt's immer austeilen nach allen Seiten. Und wenn immer die Bundestag, also im Landtag ist sowieso noch, glaube ich, finde ich etwas harmloser, aber im Bundestag, da geht's schon auch richtig zur Sache. Also
kein Fairplay-Pokal für niemanden.
Da würde ich jetzt keinen Persilschein irgendjemand ausstellen.
Was ist denn die schlimmste Verbalinjurie, die Sie selbst einmal erlitten haben? Ist da Ihnen mal was unter die Gürtellinie gegangen, wo Sie sagen, sich geärgert haben oder zu schaffen hatten?
Also irgendwie, das ist schon lange her, ungeeignet. Und ich find das Wortspiel mit dem Namen, da kann ja keiner was dafür für einen Namen, in dem Fall ungeeignet. Und das war halt wirklich, also aber das war eine Zeitung mit den sehr großen Buchstaben, die profilieren sich auf diese Art und Weise. Das machen sie immer wieder, was ich für nicht geeignet finde.
Ich möchte noch mal kurz zu sprechen kommen auf ein strategisches Ungleichgewicht. Ich nenne das für mich mal so den ungleichen Kampf der Ruhe gegen den Lärm. Also ein Einziger, der schreit, macht die Stille für alle zunichte. Ein Einziger, der in einer lärmenden Menge schweigt, wird gar nicht bemerkt. Also übertragen auf die Politik, wer mehr Ruhe und Sachlichkeit in eine Debatte bringen will und deshalb leisere Töne anschlägt, geht im Zweifelsfall im medialen Geschäft unter. Wie gehen Sie strategisch mit diesem Ungleichgewicht nach innerer Logik, sag ich mal, um?
Ich muss es ertragen. Ich werde es auch nicht ändern können, muss ich ganz ehrlich. Aber nur um sozusagen die Öffentlichkeit zu begeistern, irgendwelche Schlagzeilen zu produzieren, das ist nicht mein Maßstab. Und das habe ich noch nie gemacht. Deswegen bin ich vielleicht nicht eine von den Lauteren gewesen. Ich kann schon auch durchaus pointiert, wenn es sein muss, aber nicht als Mittel sozusagen der Kommunikation. Und das ist nicht mein Stil. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich mache es nicht. Allerdings verbessert es die Politik, glaube ich, nicht insgesamt, wenn nur noch die Schlagworte regieren und wenn die Algorithmen das nur noch hochspielen, das wird
das Ding nicht. Das ist echt das Dilemma, oder? Zwischen ein bisschen mitspielen und sauber bleiben, also das fällt den anderen überlassen.
Ja, das muss jeder, also ich habe für mich das entschieden, dass ich das nicht mitmachen werde, weil das ich will es einfach nicht. Also nur um der Aufmerksamkeit willen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich fast noch dramatischer finde für uns Politiker insgesamt. Die Schnelligkeit. Und die machen die Entscheidungen nicht unbedingt fundierter oder besser. Also jeder macht es nach bestem Wissen und Gewissen, aber wenn Sie da als Minister im Feuer stehen oder als Ministerin im Feuer stehen und Sie müssen sofort auf den Punkt nach einer Meldung, die irgendwie über den Ticker gelaufen ist, sofort die Antwort parat haben, so einfach sind die Antworten halt manchmal nicht. Ja. Und das war früher, ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon so lange dabei, dass ich die Zeit noch vor Social Media kenne, noch einfacher, weil man sich gesagt hat, okay, jetzt muss ich mal wenigstens ein paar Stunden mir überlegen, was die sinnvolle Geschichte ist. Und das an dem finde ich manchmal mangelt ein bisschen, ich vermisse diese Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man ein bisschen abgeschichteter und fundierter auch überlegen konnte.
Und haben Sie auch das Gefühl, dass Sie quasi im Vergleich heute, also nicht mit früher, weniger zur Geltung kommen als lautstärkere, breitbeinigere Kollegen?
Ja, wie gesagt, ich ertrage das. Also ich habe jetzt kein Defizit, dass ich nicht genug bekannt wäre. Oder
vielleicht könnten Sie Ministerpräsidentin sein, wenn Sie ein bisschen rücksichtsloser kommunizieren würden.
Weiß ich nicht, ob das der Maßstab ist. Ich glaube, das hat andere Maßstäbe.
Sie waren ja tatsächlich schon vor Jahren auch als Kronprinzessin und potenzielle Regierungschefin gehandelt worden. Ich zitiere Cicero. Klar bin ich eine, für manche hatten Sie, glaube ich, gesagt, im vollen Zitat eine Option. Wie sind Sie damit klargekommen, dass Sie dann doch, also selbstverständlich war das völlig einvernehmlich, aber dass Sie doch nicht zum Zuge gekommen sind? Ist da noch so eine gläserne Decke? Haben vielleicht am Ende Frauen doch noch mit denselben Klischees zu kämpfen, die Ihnen schon vor 30 Jahren begegnet sind?
Ich weiß jetzt nicht, ob es an Frau oder Mann hängt, sondern ich glaube, am Typ hängt es. Und was ich unterschätzt habe, da wird mir der Joachim wahrscheinlich recht geben, ich habe gemeint, ich bin noch in der Fraktion zu Hause, in der Landtagsfraktion, aber ich war 15 Jahre weg. Und 15 Jahre ist eine verdammt lange Zeit und von denen, die vorher da waren, waren nicht mehr so viele da. Also wir gehören schon zu den alten Schlachtrossen, der Joachim und ich, weil wir schon so lange dabei sind, aber von denen, die dazwischendurch sind, ist ein kompletter Austausch praktisch gewesen. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen, weil diese engen Netzwerke sozusagen, dieses Netzwerk aufgebaut habe, das konnte ich einfach aus der Ferne nicht so haben.
Wenn es eine zweite Chance gibt, meinetwegen Markus Söder geht nächstes Jahr nach Berlin. Wir machen das mal nur so eine Fantasiereise, Traumreise, ganz unverbindlich und unkonkret. Wenn Sie den Job machen würden, wo würde es Sie jucken, eigene Schwerpunkte zu setzen? Würden Sie sagen, da habe ich einen ganz eigenen Kompass und Riecher, der würde so einem Amt auch mal gut tun?
Seien Sie mir nicht böse, ich werde dazu jetzt nichts sagen, weil diese Spekulation ich gar nicht vorantreiben will. Ich sehe das.
Deshalb habe ich versucht, es auf die stilistische Ebene zu ziehen. Aber ich dachte mir halt, ich kann es ja mal versuchen.
Sie können es versuchen, genau. Guter Versuch.
Gehen wir mal in die konkreten Themen rein, wo genau diese Mechanismen eine Rolle spielen. Also die größten Probleme, die wir heute haben, sind langfristig, komplex und global. Und die Populisten kommen daher mit Lösungen, die sind kurzfristig, simpel und national. Also das kann nicht klappen. Und Sie sagen ja auch selber sehr oft, dass die Problemlösungen wären das eigentlich beste Rezept gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung. Wenden wir das mal auf den Klimawandel an. Da heißt es ja auch immer durchaus auch aus Ihrer Partei, das geht aber jetzt nicht, das wollen die Leute nicht. Ein Argument, das in der letzten Zeit so viel häufiger verwendet wird als noch vor Jahren. Keine Verbote, ne, das nimmt quasi den Rückhalt aus der Sache raus. Aber was heißt das denn? Also dann lassen wir es halt, kann ja auch nicht die Lösung sein. Davon werden die Probleme nicht kleiner. Sie haben als Landwirtschaftsministerin sowohl den Schutz der Umwelt auf Ihre Fahne geschrieben und in Bayern als Wirtschaftsministerin waren Sie für den Energiewende zuständig. Was schwebt Ihnen denn vor? Also wie können wir diese Ziele, die wir ja verbindlich unterschrieben haben, wie könnten wir die am besten aus Ihrer Sicht noch einhalten, ohne dass es irgendwem wehtut oder zu wehtut?
Darf ich erstmal generell zu dem Begriff Wende was sagen?
Ja.
Weil das fällt mir ein bisschen auf, dass so viele Wenden momentan sind, dass die Leute überfordert sind. Und ich auch den Eindruck habe, dass die Menschen sagen, ist eigentlich das, was wir bisher gemacht haben, alles falsch. Und das sitzt schon, glaube ich, in der Bevölkerung unterschwellig sehr tief. Also vor lauter Wenden attestiere ich ja, dass alles bisher falsch gewesen ist, was ich gemacht habe. Und das, glaube ich, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Menschen da nicht überfordert. Also grundsätzlich, weil das einfach die Breite sehr, sehr stark ist. Jetzt konkret zur Klimawende, da ist meine Antwort eigentlich relativ einfache. Wenn ich davon ausgehe, und das will ich auch gar nicht bestreiten, dass wir CO2 mindern würden, dann würde ich immer den Ansatz wählen, das marktwirtschaftlich zu machen. Und zwar über eine Bepreisung des CO2 und dann die Technologie folgt dem. Und dann muss ich überlegen, was ist die beste und effektivste Möglichkeit, CO2 einzusparen. Und nicht jetzt meinen, ich als Politiker weiß am besten, ob jetzt die Wärmepumpe oder das E-Auto oder was auch immer sozusagen das Relevante ist, sondern in der gesamten Wertschöpfungskette die CO2-Bepreisung nach oben ziehen und dann werden die Technologien dementsprechend dem folgen.
Und das würden Sie auch dann vertreten? Die müsste dann heftig nach oben gesetzt werden, das würde auch wehtun, aber man hätte dann halt immer noch Möglichkeiten zu sagen,
ich könnte natürlich Förderanreizsysteme, das wäre der zweite Punkt, also über die Einnahmen, die ich daraus generiere, Förderprogramme, nicht Verbote, bin ich wirklich auch klar sortiert,
allergisch.
Nicht Verbote und allergisch, sondern Anreize zu setzen, dass ich das mache. Und ich will es jetzt mal einfach ganz konkret machen, weil das so massiv in die Bevölkerung reingewirkt hat, das war diese Wärmewende, also jetzt sage ich es nochmal in dem Bereich. Da sind viele verletzt worden und viele sehr verunsichert worden. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum. Weil wenn es um das Haus geht,
ja,
da geht es um die eigene Höhle und ob die warm ist oder nicht warm ist. Und da haben die Menschen eine tiefste Verunsicherung gezeigt, weil sie nicht mehr gewusst haben, was sie meinen. Und das ist falsch gelaufen.
Aber war nicht da die Kritik auch ein bisschen überzogen? Jetzt gibt es Leute, nee, die sich noch eine Schnäppchenölheizung kaufen, die werden in 10 Jahren, werden die sich ärgern.
Doch, das kann ich, da bin ich jetzt dezidiert anderer Meinung. Also da bin ich jetzt leider der falsche Ansprechpartner, weil da habe ich immer noch Leidenschaft.
Oder hat die richtige. Bereich.
Nein, ich sag's Ihnen, ich erzähle die Geschichte immer gern von mir, von meinem eigenen Haus. Mein Haus ist Jahrgang 72. Wie viele andere Häuser auch in der Zeit gebaut. Mhm. Energetisch ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen, sanierungsbedürftig. So, und den Leuten zu sagen, ihr braucht nur eine Wärmepumpe reinbauen, ist einfach ein absoluter fachlicher Quatsch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Die kostet vielleicht 3.500 Euro. Aber das Haupt,
Dämmung, klar.
Ich rede noch gar nicht davon, ob ich die Handwerker habe, die das machen. Also das, von dem rede ich noch gar nicht, sondern nur, dass ich das ganze Haus umbauen muss. Und das hat die Menschen auf die Palme gebracht. Das war das eine. Und ich bleibe dabei, auch die Aussage, Holz ist nicht nachhaltig, da bin ich fast die Barrikaden hochgegangen als ehemalige Landwirtschaftsministerin, weil das ist einfach noch mehr ein absoluter Quatsch. Wir holzen nicht wie in Brasilien ganze Wälder ab, sondern bei uns brauche ich unbedingt die Waldpflege.
Die Staatsforsten machen das schon ganz gut, ja, denke ich auch.
Sie glauben gar nicht, wie viel Privatwaldbesitzer. Mhm. Ich bin übrigens auch einer, so ein Mini-Privatwaldbesitzer. Mein Neffe ist ausgebildeter Forstwirt, also deswegen bin ich da ein bisschen ehrlich vorbelastet, aber wie gesagt, ich brauche das. Für viele ist es auch ein Zubrot und deswegen war das einfach so viel Unfug, was da erzählt worden ist und deswegen sind die Leute zu Recht davon unsicher gewesen. Es war jetzt nur ein Spektrum. Mhm. Über Energie könnte ich Ihnen noch stundenlang was erzählen.
Das machen wir dann im Zusatztermin, würde ich sagen.
Auch über die Fehlleistungen eigener Aussagen und auch was der jetzige Wirtschaftsminister sagt,
da könnte ich noch vieles drauf sagen. Also wir können Sie gerne dazu holen. In 6 Wochen, glaube ich, ist Ottmar Edenhofer, unser Gordini-Preisträger hier. Da werden Sie wahrscheinlich ganz eng bei ihm, was diese CO2-Bepreisung betrifft. Darf ich doch
noch
betrifft. Was
sagen? Das muss jetzt noch loswerden, weil ich kriege auch immer Schnappatmung, wenn man sagt, wie viel erzeugt der Strom sozusagen aus Erneuerbaren kommt. Das ist nicht die relevante Größe, sondern die relevante Größe ist von dem Verbrauch. Ja. Weil wenn ich natürlich künstlich die Erzeugung verknappe, indem dass ich Atomkraftwerke abschalte, dann habe ich schlagartig die Hälfte erneuerbare Energien.
Das nehme ich mit zu Ottmar Edenhofer im Juni, wenn er dann hier ist. Jetzt noch eine kleine Sache. Sie haben neben vielen, vielen Ehrungen, die Sie erhalten haben, auch vom Naturschutzbund in Ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin den Dinosaurier des Jahres erhalten. Da habe ich mich 2 Dinge gefragt. Erstens, haben Sie den bei sich zu Hause aufgestellt? Die Skulptur sieht ja eigentlich ganz knuffig aus. Und das Zweite ist, gibt es da rückblickend in der Kritik irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen würden, da hatten Sie vielleicht ein kleines bisschen recht? Da habe ich meine Meinung geändert seitdem.
Erstens, ich habe ihn auch nicht ins Büro gelassen. Ich weiß nicht, wo der ist. Wahrscheinlich irgendwo im Landwirtschaftsministerium steht und noch rum. Vielleicht hat mir Cem Özdemir jetzt mitgenommen. Ich weiß es nicht. Er ist auch nicht knuffig gewesen. Zweitens, das war die Erkenntnis aus Landwirtschaftsministerzeiten. Lobbyismus gibt's von allen Seiten. Und die radikalsten waren die Naturschutzverbände. Sage ich ausdrücklich. Also die haben sich in die Grüne Woche eingeschleust, haben sich abgeseilt und was weiß ich, was für komische Aktionen gemacht. Das war nicht immer nur angenehm und ich glaube auch nicht immer gerecht. Es war manche Sachen waren mit Sicherheit richtig, das auch zu thematisieren, aber es war nicht gerecht. Und gerade viele Attacken sind dann so gestattet, dass das gerichtet ist auf die großen Betriebe. Das kann ich nur irgendwo nachvollziehen. Aber die Auswirkungen, die waren vor allem für die kleinen Betriebe. Und wenn ich jetzt ein aktuelles Beispiel jetzt nehme mit der Kombihaltung, das will ich auch gerne erklären, weil ich komme aus den Gebieten, wo Grünlandgebiet ist, also Alpenvorland. Da können Sie im Winter nicht austreiben, weil da liegt Schnee. Und da jetzt halt irgendwie eine Lösung zu sagen, die haben eine Sommerweide, was bei uns selbstverständlich ist irgendwo, und im Winter muss ich sie 2-mal in der Woche und am Tag rausgreifen. Ich kann Ihnen sagen, das ist saugefährlich mit den Viechern. Die wollen übrigens auch gar nicht raus. So, das sind jetzt ganz praktische Sachen. Und damit mache ich einen kalten Strukturwandel, weil viele, die nicht die Möglichkeit haben, das zu gewährleisten. Mhm. Und ich sorge dafür, dass die Betriebe auf dem Land weg sind. Und das ist das, was mich immer auf die Palme gebracht hat. Wenig praxistauglich.
Wir haben einige Themen gestreift, die Sie auf die Palme bringen oder wo Sie Allergien entwickeln. Ich möchte einfach mal ein bisschen jetzt einen Schnitt machen. Das war jetzt das anstrengende Berufsleben. Abends fährt Ihr Fahrer Sie heim nach Feldkirchen. Und was ist dann? Also ich denke mal, heute ist wahrscheinlich noch Tanz in den Mai. Ist das richtig? Oder?
Nein, heute feiern wir den Geburtstag vom Theo Weigl noch.
Ah,
der Hans-Seidel-Stiftung. Ja. Und eigentlich sollte meine Nichte feiern, die hat heute Geburtstag, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen.
An normalen Abenden. Also der Pfarrer bringt sie raus, sie gehen in ihre 70er-Jahre Wohnung, machen die Wohnungstür hinter sich zu, gibt es dann ein Bierchen oder ein Aperol?
Meistens so spät, dass ich dann wirklich...
Gar nichts mehr, kein gutes Buch, keine Musik.
Ja, doch, ich lese vielleicht ein bisschen, aber ich mache da keine
Sind das dann die Unterlagen vom nächsten Tag oder ist
auch das? Das schon im Auto und so weiter, also da bleibt meistens nicht viel übrig. Aber diesen Sonntag zum Beispiel war es wunderschön, weil da habe ich Gott sei Dank keinen Termin gehabt und ich weiß nicht, ob das jeder kennt, wenn ich jetzt sage, ein Kindsbier hat es gegeben. Also meine 9. Großnichte ist zur Welt gekommen, die ober mir wohnt, und mein Neffe, der ober mir wohnt, hat, da haben wir schön gefeiert und ich durfte dann Trampolin springen mit den anderen, 8, hätte ich mal fast gesagt. Das war recht lustig.
Sport kann man
auch. War auch anstrengend.
Aber nochmal so zum normalen Alltagsleben. Gehen Sie noch selber einkaufen? Fahren Sie noch selber Auto oder gewöhnt man sich sowas ab in Ihrer Position?
Nein, ich gehe noch einkaufen. Ich brauche bloß nicht viel einkaufen, weil ich nicht zu Hause bin. Ist das minimiert. Ich komme auch nicht so viel zum Kochen. Bin dann halt einfach nur ganz schnell irgendwie, weil es wenig ist, aber ich bin auch privat mit dem Auto unterwegs und ich genieße das auch, wenn ich mal wieder selber Auto fahren kann, und ich stibitze dann meistens mit, oder ich stehe mich dann meistens so raus, wenn ich mal halt in den Wald gehe oder Radl fahren gehe. Oder
Fahrrad, was für ein Fahrrad haben Sie? Ein richtiges Rennrad noch? Oder?
Nein, früher bin ich Rennrad aktiv gefahren, aber jetzt bin ich schon altersgemäß auf E-Mountainbike umgestiegen.
Und gehen da wirklich in die gefährlichen Parcours rein?
Nein, Parcours überhaupt nicht, sondern ich fahre halt einfach irgendeinen Berg hoch und schaue von oben runter und freue mich und fahre dann wieder runter.
Kommt hier anständig. Kommt die Elektrotechnik in Ihrem Leben noch vor? Basteln Sie ab und zu mal im Hobbykeller? Oder?
Nein, basteln überhaupt nicht mehr, aber das wird die Frau Zuschlag, die dabei ist, sagen, wenn irgendwas technisch ist, dann klang ich halt mir selber hin, wenn es ist. Also das spricht dann schon mal durch. Also ich kann mir noch helfen zu Hause, einigermaßen. Mehr oder weniger.
Noch eine Frage aus Ihrer Biografie. Meine Tochter schreibt sich am Wochenende in die weiterführende Schule ein. Wir haben lange überlegt, Gymnasium, Realschule, es ist beides plausibel. Sie sind vom Gymnasium freiwillig zur Realschule rüber, obwohl Sie super Noten hatten. Haben Sie das jemals bereut oder war das goldrichtig? Oder?
Nein, ich habe es nicht bereut. Also erst schon mal ganz banal, weil wir eine super Schulgemeinschaft hatten, also wo wir tolle Lehrer hatten, die alles mit uns gemacht haben, Skifahren gehen, was weiß ich was, Volkstanz lernen und also alles, was man sich vorstellen kann, und eine Mädchenklasse, also es war nicht eine Mädchenschule, eine Mädchenklasse, wo wir uns heute noch treffen, also nach so vielen Jahren. Also allein schon deswegen
hat sich
gelohnt. Aber auch vom Lebenslauf her, das ein bisschen unüblich für die meisten, die im Parlament sitzen, aber allein die Erfahrungen als mit der Lehre in einem Männerberuf, die Weiterbildung dann 2 Jahre in München, wo ich dann Schafkopfen lernen durfte übrigens, endlich, nachdem es mein Vater mir nicht gelernt hat. Also das lernt man dann nebenbei auch noch. Also das Durchsetzen auch in einem Männerberuf, das hat mir auch damit schon viel gebracht, und allein diese Erfahrung auch so in der Hubschrauberentwicklung zu arbeiten in einem ganz anderen Metier, bevor ich in die Politik eingestiegen bin, also dass ich schon 13 Berufsjahre mehr oder weniger auf dem Buckel hatte, bevor ich eingestiegen bin, das hat mir viel gebracht, weil das vermisse ich bei manchen, die heute ins Parlament einziehen, auch bei einem, der jetzt sich erlaubt, jetzt ein paar Mal nicht mehr zu kommen, weil er ein Problem hat, also mit 22 Jahren ist für mich ohne Ausbildung,
ja. Und die Gegenprobe, manchmal trauert man ja so ein bisschen um das nicht gelebte Leben, vermissen Sie manchmal Ihr nicht gelebtes Leben als Mathe- und Physikstudentin?
Ja, doch, das habe ich mir schon immer überlegt, wie wäre es dann weitergegangen, weil die Technik fasziniert mich heute noch, und deswegen war ich als Wirtschaftsministerin, hat mir das immer wahnsinnig Spaß gemacht, auch im Forschungsbereich da mal zu sehen, was entwickelt sich neu. Ich war im Bundestag auch immer im Forschungsbereich unterwegs, weil ich einfach da extrem neugierig bin und es faszinierend finde, was für Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Klammer auf, und deswegen bin ich so sauer auf den Wirtschaftsminister, dass er da jetzt nicht mitgezogen hat bei Volocopter und bei anderen. Also da ist es nicht an dem, nein, weil das ist einfach mutlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir vor 50 Jahren bei Airbus genauso gehandelt hätten, dann hätten wir Airbus heute nicht. Also das wäre einfach für inakzeptabel. Also so, jetzt rege ich mich schon wieder nicht mehr auf.
Kleine Spitzen nebenbei.
Kleine Spitzen darf ich ja jetzt
so sagen. Aber selbstverständlich, wenn Sie so nett
kommen. Aber deswegen interessiert mich das immer noch, Forschung. Und also gerade wenn so Forschungsergebnisse gekommen sind, das hat mich immer fasziniert.
Ich habe mir eine Bierzeltrede von Ihnen angeschaut, wo es um, das war stand, ich wurde aufgestellt zum 40. Geburtstag vom Bürgermeister oder so, da haben sie so ein bisschen kleines bisschen gelästert. Gibt es zu Ihrem 60. ein Festzelt in Feldkirchen?
Das fragst du mich nicht noch dies. Nein, ich werde im Landtag dann was machen, aber erst nachher. Ich feiere wirklich privat im kleinen Kreis sozusagen mit, wie gesagt, Familie ist schon sehr groß, da ist schon sehr viel da, und am Montag drauf werde ich dann im Landtag einen Empfang machen mit allen, die kommen wollen.
Schön. Haben wir alle gehört, ne? Frau Aigner, Sie gehören zu einer Minderheit, und zwar zu der mit 51% größten Minderheit in unserer Bevölkerung. Sie sind Frau.
Ach so.
Und Sie mussten sich, haben Sie gerade schon angedeutet, als einzige Frau unter Männern beweisen in der Ausbildung in der Politik immer wieder. Mit diesem Erfahrungsschatz haben Sie sich immer wieder dafür eingesetzt, dass Frauen stärker präsent sind in der Gesellschaft, in Ämtern, in Verantwortung, auch in Machtpositionen ruhig. In der Politik betrifft das den Frauenanteil im Landtag natürlich oder auch die Vereinbarkeit von Familie und politischem Beruf. Auf kommunaler Ebene hatten Sie das neulich noch angemahnt. In der Kirche engagieren Sie sich für Donum Vitae, auch das hatten Sie vorhin schon erwähnt, für die Aufhebung des Zölibats und den Zugang von Frauen natürlich zu allen kirchlichen Ämtern. Ich kann mir vorstellen, dass es, wie soll ich sagen, kein Hauptgewinn ist, sich gleichzeitig in der Kirche und in der CSU für Frauen zu engagieren. Was von beidem ist schlimmer?
Es ist eine dauernde Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen, in jeder Hinsicht in beiden Organisationen. Aber ich glaube jetzt gar nicht so sehr, dass es bei uns am guten Willen fehlen würde, weil es nämlich mal die CSU, die Frauen dazuzulassen, sondern dass wirklich in der Tat die Rahmenbedingungen teilweise noch nicht da sind. Jetzt fange ich mal ganz unten an. Es beginnt bei den Bürgermeisterinnen. Da haben wir viel zu wenige, weil die sind oft dann diejenigen, die dann auch aufgebaut werden können für andere Ämter. Und das hat auch damit zu tun, dass bis heute noch in der Bevölkerung gefragt wird, wenn eine junge Frau, nehme ich jetzt mal Tüßling, jetzt war ein richtiger Ort, wo eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern natürlich unterschwellig immer wieder gefragt worden ist, ja, wie macht denn die das mit den Kindern? Ne? Ich habe die Frage bei Männern noch nie gehört. Also die haben auch kleine Kinder und da habe ich noch nie einen gehört, dass der mal gefragt worden ist, wie er das macht, wenn er es, deswegen, die ist jetzt nicht gewählt worden, was sehr schade wäre, weil die wäre echtes Talent gewesen. Und so gibt es viele Beispiele in diesem Bereich. Das ist das eine. Und das zweite, das ist dann die Adresse immer an uns Frauen, sich nicht selbst so sehr hinterfragen. Und das müssen die Männer jetzt auch aushalten, weil auch das habe ich schon mehrfach erlebt, wenn ich dann mal eine Frau gefragt habe, ob sie nicht für dieses oder jedes Amt nicht kandidieren wollte, dann habe ich gesagt, das sind 10 Kriterien und 9 könnte ich erfüllen, aber die zehnte, das kann ich noch nicht. Und wenn ich einen Mann gefragt habe, habe ich gesagt, die Hälfte kann ich, die Hälfte lerne ich, Punkt, passt schon. Also es war jetzt sehr holzschnittartig, gebe ich zu, aber im Groben und Ganzen stimmt so diese Selbstzweifel, das ist an die eigene Adresse, sich auch mal mehr zuzutrauen und auch mal mit Lücken leben zu können, dass man auch was lernen kann in jedem Beruf, das gehört auch dazu. Und diesen Mut, den würde ich gerne auch mal zusprechen.
Den leben Sie ja auch vor. Und klar, also Frauen dürfen ja genauso viele Fehler machen wie Männer und sind auch nicht per se immer die Guten und die Arglosen.
Und mehr Solidarität unter Frauen.
Auch das so. Das hätte ich jetzt als Mann niemals nicht getraut zu sagen. Aber nachdem eben auch Frauen natürlich, die es so weit bringen wollen wie Sie, natürlich auch gewisse, wie soll ich sagen, Ellbogen entwickeln müssen wahrscheinlich, haben Sie im Zuge der innerparteilichen Machtkämpfe auch in Menschen zu tun bekommen, wo Sie manchmal denken, vielleicht werde ich mich da irgendwann mal entschuldigen wollen oder müssen.
Dass ich mich entschuldigen muss? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da wirklich jemand wirklich auf die Füße getreten bin. Also da habe ich mich schon immer darum bemüht. Man ist nicht immer einer Meinung, wie gesagt, aber fairer Umgang war mir dann schon immer wichtig. Manchen hat man nähere Austausch, mit manchen weniger näheren Austausch. Das ist, wie es halt so menschelt.
Natürlich kann eine Veranstaltung in einem katholischen Haus nicht vorübergehen, ohne auch kirchliche Themen anzusprechen. Sie sind katholisch und sind richtig gerne katholisch, zumindest manchmal. Nein, das ist ja schön, weil es immer seltener vorkommt. Meine Frage ist, jeder kennt das, wenn in Ihrem Bekanntenkreis jemand sagt, ich trete aus, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr verantworten, ich kann das nicht mehr mittragen, halten Sie noch dagegen? Es sind ja so zwei Gruppen, halten Sie noch dagegen oder zeigen Sie schon Verständnis? Oder wie gehen Sie mit dieser Situation?
Doch, da versuche ich schon zu überzeugen, habe gesagt, das ist eine Gemeinschaft. Die kommen nicht auf Fehlverhalten einzelner weniger, der grausam ist und die ich fürchterlich finde übrigens mit dem Missbrauch, aber das trifft auf alle Organisationen zu, aber auf das kann ich es jetzt letztendlich nicht reduzieren und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit und deswegen versuche ich schon immer dafür zu werben, dass man auch mit einer Gemeinschaft viel verbindet, dass man Wertegerüst auch gemeinsam verbindet und ganz salopp gesagt habe ich gesagt, wir alle genießen natürlich auch die schönen Feiertage, die wir kirchlich haben, die nimmt dann auch jeder ganz gern mit.
Es ist immer so eine Gebrochenheit, ne? Ich will das mal so formulieren. Man schwankt als Katholik immer so ein bisschen zwischen Schwärmen und Schämen. Also beides mit drin.
Nein, das muss aufgearbeitet werden. Also nein, da bin ich jetzt auch. Natürlich habe ich mir das auch angeschaut und da ist auch viel vertuscht worden in vielen Organisationen. Und es muss auch aufgeklärt werden, das ist überhaupt keine Frage nicht. Mhm. Aber deswegen kann ich nicht eine gesamte Institution mit Millionen von ehrenamtlich auch Engagierten da sozusagen in toto damit abstrafen. Das halte ich für falsch.
Ja, ganz klar. Trotzdem gibt es ja auch manchmal so Momente, wo man einfach sich richtig wohlfühlt in seiner katholischen Identität, und es gibt schon auch, bei mir zumindest, auch Momente der Gebrochenheit, wo so ein leichter Hauch von Fremdscham für die eigene Kirche mit reinkommt. Das kennen Sie gar nicht.
Ja, es gibt auch hier natürlich im Bereich der Bischöfe unterschiedliche Ansichten. Da bin ich mit manchen mehr einverstanden, mit manchen weniger einverstanden, sage ich auch
ganz. Jetzt ist genau meine nächste Frage, passt super. Wenn die Kirche von Bayern, also die gesamte Freisinger Bischofskonferenz und noch das Landeskomitee gemeinsam bei Ihnen anklopfen würde und fragen, was können wir für Sie tun? Wie können wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den Sie als Hüterin der Demokratie einstehen, noch besser stützen als bisher? Was würden Sie antworten, Ihr Wunschkonzert?
Über die Pfarrgemeinderäte auch die Demokratie mit unterstützen. Mhm. Das wäre für mich einmal der erste Ansatz, wo ich das auch habe. Und natürlich rausgehen, was immer mein großer Wunsch ist, jetzt auch als Landtagspräsidentin, nicht nur warten, bis die Menschen in die Kirche kommen, sondern auch rausgehen. Und das ist in unterschiedlichsten Organisationen, glaube ich, auch möglich, das sich noch weiter zu beteiligen. Aber auch da wird es personell immer schwieriger. Ich setze sehr viel natürlich auch auf die Pfarrgemeinderäte und die das gestalten. Also wir haben zum Beispiel in meiner Gemeinde, gibt es so einen Pfarrverband mittlerweile, weil wir gar keinen eigenen Pfarrer mehr haben. Und die machen das wirklich ganz, ganz toll, finde ich, wirklich.
Sie sind sehr gern in der Natur. Gibt es da eine Brücke zum Glauben? Also empfinden Sie Gott in der Schöpfung? Hat Ihre Naturbegeisterung auch eine religiöse Konnotation? Oder sind das unterschiedliche Paar Schuhe?
Ja, also natürlich ist es für mich immer ein Geschenk der Schöpfung, wenn man sieht, wie das alles funktioniert, wie das alles zusammenspielt und dieses Wunder jedes Mal jetzt gerade im Frühling, wenn man das wieder neu entstehen sieht und wie das alles wächst und das Tierreich und so weiter, das ist schon etwas ganz was Besonderes, aber ich genieße es einfach schlicht und ergreifend auch, weil es bei uns so schön ist. Schön, dass wir das einfach alle, glaube ich, gar nicht mehr sehen, wenn wir rausgehen, wie toll das ist. Und wenn ich dann oft mal unterwegs bin und dann stehe ich einfach nur da und schaue einfach die Landschaft an, dann denke ich, was ist das für ein Geschenk, dass wir hier leben dürfen.
Da gibt es natürlich auch Negatives, was einem im Leben widerfährt. Sie haben sehr offen gesprochen über Ihre wirklich krasse Kindheitserfahrung als Jugendliche mit dem Rückenmarktumor. Sie haben gesagt, dass es Ihren Blick auf die Welt gewandelt und Ihre Prioritäten zurechtgerückt hat, also Ihren Blick auf die Welt, wenn ich mal so sagen darf. Mich würde interessieren, wie hat diese Krankheitserfahrung inklusive Todesrisiko Ihren Blick auf Gott verändert?
Ja, ich habe da in der Zeit schon mit mir gehadert und habe gesagt, warum ist mir gerade dieses Schicksal auferlegt worden? Und habe ich gedacht, vielleicht ist es auch die Prüfung, um sowas auch gestärkt dann wieder zu verlassen. Und mir hat eigentlich letztendlich dann einfach ein stiller Dialog dann auch geholfen, wo ich gesagt habe, warum, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und vielleicht hat das ein oder andere Stoßgebet dann auch dazu geführt, dass es gut ausgegangen ist und dass ich heute wieder so stabil da sein kann. Aber nochmal, das ist mir wirklich schon wichtig, weil manche Sachen könnte man sich noch mehr aufregen. Aber in solchen Situationen ist es dann oft gut zu sagen, ja, was ist wirklich wichtig im Leben? Und wenn man dann sieht, wie schwer es das manche auch haben, wie krank das sie sein müssen, wie sie darunter leiden müssen, dann kann man, Gott sei Dank, darf ich jetzt wieder so stabil da sein, und deswegen reg dich über manche Sachen lieber nicht auf, das lohnt sich nicht.
Danke für die offene Antwort. Die letzte Frage nochmal zurück zum politischen Teil des Gesprächs. Wie kann es gelingen, dass Demokraten gemeinsam die Schönheit der Demokratie, des Diskurses und der Streitkultur sichtbar machen, dass die Leute hingucken und sagen, boah, die machen das richtig.
Was? Die Schönheit. Die
Schönheit der Demokratie.
Sichtbar machen. Also ich würde einfach sagen, indem, dass es sich leben und dass man leben und leben lassen auch mit unterschiedlichen Meinungen auch praktiziert und dass man Wahlen als auch ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Bestandteil feiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder ist gespannt, was rauskommt. Aber diesen Luxus, dass wir wirklich sagen können, wir wissen nicht, was nachher rauskommt, ist spannend auf der einen Seite und schwierig, aber es ist eben ein tolles Signal. Und wenn ich nach Russland schaue, ist es eben nicht alles andere als selbstverständlich, dass man wirklich Wahlen auch erleben darf und dass man bei uns auch wirklich Demokratie leben kann, indem dass man auch Opposition leben darf. Das an sich ist schon mal ein Feiern. Mhm. Ich erzähle es doch jetzt auch nochmal, weil das hat mich tief bewegt, weil ich die Julia Nawalna ja vor 2 Wochen eben getroffen habe und ein paar Abgeordnete von uns nach Russland zur Wahl gefahren sind und nichts gesagt haben, also dass das keine richtige Wahl ist, und auf der anderen Seite sich bei uns zu beschweren, dass ihre Oppositionsrechte nicht gewahrt werden. Da denke ich mir, was ist denn das für eine Herangehensweise, wenn ich dann eine Nawalna ja sehe, die ihren Mann verloren hat, der umgebracht worden ist, weil er Opposition macht und bei uns beschweren sie sich, dass die Oppositionsrechte nicht gewährleistet sind und bescheinigen denen mehr oder weniger indirekt nur, dass sie richtige Wahlen haben, dann falle ich echt vom Glauben ab, was das für eine engstirnige, verquere Sichtweise ist in diesem Bereich.
So, jetzt bin ich sind wir doch wieder bei den unschönen Seiten.
Jetzt habe ich mich verlaufen.
Bei der Schönheit der Demokratie. Macht aber gar nichts. Das sind wieder auch Themen, die wir, vielleicht können wir noch gemeinsam jetzt auch darüber nachdenken, wie man das hinkriegt, dass man das so lebt, dass es auch ausstrahlt und Appeal hat nach draußen. Frau Präsidentin, ich danke Ihnen sehr für diese gute Stunde, die Sie sich hier für uns genommen haben. Ich danke Ihnen alle für Ihr Herkommen und auch fürs kluge Mitdenken und Diskutieren. Ich danke dem Team dafür, dass wir uns jetzt einen wunderbaren Imbiss kredenzen werden, den wir auch draußen im Park einnehmen können. Und ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein paar Minuten da. Sie müssen nicht die Nüsschen essen, die wir Ihnen hingestellt haben. Und ich freue mich einfach jetzt noch auf eine Dreiviertelstunde wunderbares Miteinander.
Vielen Dank. Sind die weg.
Also noch einmal tausend Dank.
Dankeschön.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.